So, wir befinden uns nach wie vor im MVA-Kurs zum Thema Sonderrechte für Windows 8.1 Sideloaded Apps in Unternehmen. Mein Name ist Daniel Meixner, ich bin Technical Evangelist bei Microsoft und wir befinden uns jetzt inzwischen im Modul 3 zu diesem MVA-Kurs. Wir haben uns schon angeguckt, was der Status Quo des Sonderrechte für Sideloaded Apps in der Vergangenheit war. Wir haben uns angeschaut, welche Neuerungen es da gibt. Mal ganz kurz, übersichtsweise, wir haben uns ein bisschen detaillierter jetzt den Network Loopback angeguckt, was schon mal ziemlich cool ist, wie ich finde. Und wir schauen uns jetzt in diesem Modul die Brokered Windows Runtime Components an. Ich werde zunächst mal erklären, was Windows Runtime Brokered Components überhaupt sind. Wir werden uns dann ein bisschen anschauen, wie die Verwendung von diesen Brokered Windows Runtime Components ausschaut. Und werden uns dann auch angucken, wie das Debugging davon funktioniert, was vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick schlüssig sein mag. Und dann, wenn wir uns angucken, was eigentlich so der Unterschied ist zwischen dem Network Loopback und den Brokered Components, was Restriktionen sind, die man vielleicht berücksichtigen sollte. Okay, was sind diese Brokered Windows Runtime Components, was ist da der Witz dabei? Letzten Endes sind Brokered Windows Runtime Components ein bisschen außergewöhnliche Libraries, die man anlegen kann. Nicht nur Libraries, sondern eigentlich ein bisschen mehr, aber gehen wir mal davon aus, es wäre eine ganz normale Library. Würde man mal sagen, es wäre eine Library, dann hätte diese Library wahrscheinlich die Implementierung von einigen Klassen in sich und diese Library können wir dann aus der Windows Store App referenzieren. Soweit ist es ja eigentlich mal nicht so wahnsinnig spannend. Spannend ist allerdings, dass in dieser Library das komplette .NET Framework 4.5 zur Verfügung steht und dass wann immer wir diese Library bzw. eine Klasse aus dieser Library instanzieren in unserer Windows Store App, dass dann ein neuer Prozess gestartet wird. Das ist spannend. Der nennt sich dll-host.exe und der lädt die CLR, also die Common Language Runtime, und letzten Endes können wir dann auf das Objekt in diesem anderen Prozess zugreifen. Das ist eigentlich der ganze Witz dabei. Und der Clou an der Sache ist folgender. Innerhalb meiner Windows Store App bin ich ja den ganzen Restriktionen unterlegen, die ich schon im Modul 1 besprochen habe. Das heißt, dieses ganze Sandboxing und keine Interprozesskommunikation und diese ganze Thematik, dass man schlecht aus diesem Sandboxing rauskommt, das ist ja was die Fähigkeiten so einer Windows Store App sehr stark einschränkt. Und letzten Endes haben wir durch diese Brokered Windows Runtime Component jetzt die Möglichkeit, ein Loch zu bohren in diese Sandbox. Ein ganz spezielles Loch. Und wir können dann quasi auf einen weiteren Prozess zugreifen und können diesen Prozess fernsteuern. Damit ist natürlich diese ganze Sandbox nicht mehr so wahnsinnig viel wert aus Sicht der App. Von außen natürlich immer noch, weil es nicht ohne weiteres möglich ist, von außen auf die Daten der App zuzugreifen. Aber letzten Endes kann die App natürlich dann die nach außen hin sehr viel tun und kann eben aufs komplette Windows-Betriebssystem zugreifen, weil ja die Möglichkeit besteht, einen externen Prozess zu steuern. Und das ist natürlich der absolute Knaller, wie ich finde. Ich habe in den vergangenen Modulen schon ein bisschen drüber gesprochen, dass natürlich ursprünglich der Grund war für diese Restriktion, dass wir ein sehr stark sicherheitsorientiertes Denken hier haben und natürlich eine Plattform schaffen wollten, die erstmal sehr sicher für den privaten Endanwender ist, also Security First an allen Stellen, wo es nur geht. Für Unternehmen gelten ab und zu andere Spielregeln. Und an der Stelle, wo wir hier für Unternehmen, es geht hier explizit nur um Sideloaded Apps, die hier in den Genuss kommen, diese Sonderberechtigungen zu erhalten, an der Stelle, wo wir hier die Sicherheit ein bisschen aufbohren und ein paar Löcher in unser Security-Konzept bohren, gehen wir sehr stark davon aus, dass es natürlich innerhalb eines Unternehmens andere Mechanismen geben kann, beziehungsweise muss, die dann greifen können. Letzten Endes ist der einfachste Mechanismus im Unternehmen eben, dass man eben die Installation von sideloaded Apps per Admin natürlich unterbinden kann. Und dass dann solche sideloaded Apps, die hier quer durchs Betriebssystem auf Prozesse zugreifen, dass es sowas von Haus aus gar nicht geben kann, wenn man es unterbinden will. Aber wir haben jetzt mal die Möglichkeit geschaffen, dass, wenn sowas erforderlich ist, es eben auch dafür eine Lösung gibt, was ich ehrlich gesagt ziemlich großartig finde. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, wie diese Brokered Components gebaut werden. Das mag auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert wirken, auf den zweiten Blick ist es dann aber eigentlich gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Und letzten Endes ist es nur das geschickte Aneinanderreihen von unterschiedlichen Referenzen im Visual Studio als aus Entwicklersicht. Dann sieht man schon, was da geht und was da besonders gut geht und was einem vielleicht leichter fällt und einem schwerer fällt. Aber unterm Strich ist es jetzt kein Hexenwerk mehr, sowas zu ermöglichen. Und vor allem ist es auch was wir unterstützen. Also es wurde ja an der Bildkonferenz 2014 bekannt gegeben, dass es jetzt unterstützt wird, was natürlich ziemlich cool ist und was dann heißt, es kann auch tatsächlich im Unternehmen verwendet werden. Und wir schauen uns jetzt mal folgendes Szenario an. Wir möchten eine Visual Studio App bauen, natürlich, dazu brauchen wir ein App-Projekt. Und das Szenario, das mir vorschwebt, ist folgendes. Wir haben eine bestehende Class Library und diese bestehende Class Library ist keine Class Library, die irgendwann mal extra geschrieben wurde für Windows Store Apps, sondern das ist eine, die vielleicht aus einem anderen Projekt abgefallen ist, aus dem klassischen .NET 4.5 Projekt, meinetwegen WPF basierend oder sowas. Also wir haben hier eine Library, die Business-Logik beinhaltet. Das ist auch ganz wichtig, dass sie tatsächlich nur Business-Logik beinhaltet und kein UI hat. Also wir sprechen dann immer von Headless Libraries. Letzten Endes, was ich hier in dem Fall abbilden möchte, ist, dass sie auf den System Diagnostics Namespace zugreift und darin befindet sich unter anderem die Möglichkeit, Prozesse zu starten und ich möchte hier wieder mal die Command Line starten. Die Command Line nehme ich immer deswegen als Beispiel, weil die doch recht gut symbolisiert, was alles möglich ist. Wenn erstmal jemand in der Lage ist, eine Command Line auf einem System aufzumachen, dann ist er auch in der Lage, alles Mögliche sonst auf diesem System zu machen. Und deswegen ist das hier mein exemplarisches Beispiel. Und der Hintergedanke ist, dass wir natürlich gerade im Unternehmensumfeld vielleicht ab und zu mal Apps bauen möchten für Anwendungen, die wir vielleicht auf dem Desktop als Maus- und Tastaturoptimierte Variante schon haben. Das heißt, ich möchte vielleicht einfach eine zusätzliche Oberfläche für Logik, die schon existiert. Und ich möchte hier nicht anfangen, groß Code kopieren zu müssen. Oder ich möchte auch nicht anfangen, hier komische Verrenkungen zu machen und hier Mechanismen einzusetzen, die wir als Microsoft nicht so offiziell unterstützen. Oder ich habe auch kein Interesse dran, das Ganze dann vielleicht als Service nach außen zu geben, um den Loopback zu nutzen, den ich im vorhergehenden Modul erklärt habe, sondern ich möchte vielleicht einfach tatsächlich sagen, okay, ich habe hier eine Library und ich möchte diese Library, wie sie ist, in mein App-Projekt einbinden. Welche Mittel habe ich dafür? Weil in dieses Library-Projekt vielleicht schon sehr viel Investitionen geflossen sind und ich die einfach wiederverwenden möchte. Und das Coole ist eben jetzt, dass es tatsächlich über diese Brokered Windows Runtime Components geht. Sie bemerken es vielleicht, ich bin selber ganz begeistert. Ich finde es auch wirklich cool. Vielleicht auch deswegen, weil ich natürlich selber mal in der Vergangenheit ein bisschen hier im Enterprise-Umfeld Software entwickelt habe und deswegen da die Schmerzen an der einen oder anderen Stelle nachvollziehen kann. Okay, was ist jetzt der Aufbau meiner kompletten Visual Studio Solution? Ich habe natürlich mein App-Projekt, ich habe irgendwo mein .NET 4.5 Library-Projekt und ich brauche jetzt noch zwei zusätzliche Projekte in der Visual Studio Solution. Und das eine Projekt ist das sogenannte Brokered Windows Runtime Component Projekt. Und dieses Brokered Windows Runtime Component Projekt basiert auf einer Projektvorlage, die ich über die Visual Studio Gallery runterladen kann, das werde ich Ihnen nachher auch zeigen. Eigentlich ist da drin schon alles möglich. Das heißt, ich könnte mir theoretisch diese .NET 4.5 Library hier auch sparen und könnte die Command Line auch schon aus der Brokered Windows Runtime Component aufrufen. Das würde funktionieren, da könnte ich auch schon diesen System Diagnostics Namespace einbinden. Wir wissen ja, System Diagnostics, um Prozesse zu starten, ist was ich in einem normalen App-Projekt überhaupt nie hinkriege. Das ist wieder das Security-Modell, das hier zuschlägt. Das heißt, das ist einfach eine API, die hier nicht unterstützt wird für Windows Store-Apps. Und deswegen mache ich das jetzt hier mal exemplarisch über diese Brokered Components. Wie gesagt, ich könnte das eigentlich auch direkt schon in der Brokered Component machen, diese Command-Line aufrufen, indem ich den Namespace einbinde. Ich denke nur, dass das ein Fall ist, der eher so der Lehrbuchfall ist. In der Realität schaut es eher so aus, dass man wahrscheinlich eine Library hat, die man wiederverwenden möchte. Und deswegen habe ich hier diese zusätzliche, diesen zusätzlichen Step eingebaut mit dieser .NET 4.5 Library und der zusätzlichen Brokered Windows Runtime Component. Und was ich hier dann tue, ist einfach nur, dass ich diese Brokered Windows Runtime Component anlege und die dann die .NET 4.5 Library aufrufen lasse. Also letzten Endes einfach eine Referenz von der Brokered Windows Runtime Component auf die .NET 4.5 Library. Nun ist es so, dass wir natürlich im Idealfall irgendwie Zugriff erhalten aus unserem App-Projekt raus auf diese Brokered Windows Runtime Component. Der Haken ist allerdings, dass das ohne weiteres nicht geht. Wir kennen ja schon die ganz normalen Windows Runtime Components. Diese ganz normalen Windows Runtime Components können wir vollkommen problemlos in einem App-Projekt referenzieren. Da es sich jetzt hier allerdings um eine Brokered Windows Runtime Component handelt, die ja auch ganz andere Rechte hat und letzten Endes ja auch dafür sorgt, dass hier ein neuer Prozess gestartet wird, brauchen wir noch zusätzlich einen Proxy. Und dazu brauchen wir ein entsprechendes Brokered Windows Runtime Component Proxy Projekt. Auch dafür gibt es eine Projektvorlage runterzuladen in der Visual Studio Gallery. Und diesen Proxy, da muss ich nichts drin implementieren, der referenziert einfach nur meine Brokered Windows Runtime Component und ich referenziere dann aus meiner App genau diesen Proxy. Das mag jetzt alles mehrstufig und irgendwie kompliziert wirken, in der Umsetzung ist es dann eigentlich gar nicht so kompliziert. Vielleicht noch ein kleiner Punkt nebenbei. Wir haben ja schon auf der Folie vorher erfahren, dass diese Brokered Windows Runtime Component letzten Endes dazu führt, dass ein separater Prozess läuft, in dem dann die Logik der Brokered Windows Runtime Component abgebildet wird. Dieser separate Prozess bedeutet auch natürlich, dass wir, was die Berechtigungen angeht, hier deutlich mehr Rechte haben als in unserem App-Projekt. Und er bedeutet auch, dass wir hier von echter Inter-Process-Kommunikation sprechen. Und um diese Inter-Process-Kommunikation zu ermöglichen, brauchen wir eben diesen Brokered Windows Runtime Component Proxy. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass dieser auf dem System registriert ist. Ganz wichtig. Registrieren kann man solche DLLs wie hier rauspurzeln. Am einfachsten natürlich oder typischerweise über diesen RegServer 32 Befehl. Wir machen das jetzt mal so, dass es für einen Entwickler am komfortabelsten ist, indem wir nämlich das Proxy-Projekt gleich so konfigurieren, dass es automatisch dafür sorgt, dass der Output registriert wird. Dazu müssen wir Visual Studio, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis an der Stelle, dazu müssen wir Visual Studio als Administrator starten. Nochmal, wir machen das im Zuge dieses MVA-Moduls jetzt, um es möglichst einfach zu machen zur Entwicklungszeit. Ich denke mal, dass es durchaus vollkommen valide ist zu sagen, man möchte Visual Studio nicht als Admin starten, wer weiß, was man da alles auf das System anstellt, das kann nämlich ziemlich schnell passieren, dass man da Blödsinn macht. Dann gibt es, wie gehabt, die Möglichkeit, es über diesen RegServer 32-Befehl dann auch per Shell zu machen. Vielleicht auch ganz wichtig zur Ausführungszeit, wenn das Visual Studio-Projekt quasi abgeschlossen ist und die App fertig ist und man dieses App-Package hat und per Sideloading auf dem System installiert hat, dann ist es zusätzlich notwendig, die Brokered Windows Runtime Component auf dem System zu installieren. Das heißt, man muss die in einen ganz bestimmten Ordner legen, den man allerdings selbst wählen darf. Und diese Brokered Component ist nicht Bestandteil, und das ist ganz wichtig, nicht Bestandteil des App-Packages. Aber wir werden unsere App jetzt zur Entwicklungszeit so konfigurieren, dass sie später dann diese Windows Runtime Brokered Component findet, indem wir einen zusätzlichen Eintrag im Manifest machen. Also, klingt alles an der Stelle erstmal kompliziert, ist es aber gar nicht so sehr, wie wir jetzt gleich sehen werden. Wir gehen die ganzen Schritte auch nochmal jetzt schließlich Schritt für Schritt durch. Vielleicht schon mal eins vorneweg, diese App-Manifest-Erweiterung schaut folgendermaßen aus. Letzten Endes ist vieles davon immer gleich. Zwei Punkte sind wichtig. Zum einen muss ich in dieser Manifest-Erweiterung, die werde ich nachher auch noch zeigen, die Activatable Class-ID angeben. Die hängt halt davon ab, wie meine Komponente, die ich geschrieben habe, dann auch tatsächlich heißt. Und ich muss angeben, wo sie eben lokal zu finden ist. Das kann dann eben zum Beispiel im C-Root-Folder sein oder ich gebe eben einen ganz bestimmten Pfad an. Das mag jetzt kompliziert werden, wenn wir uns nochmal verdeutlichen, dass wir uns hier im Unternehmensumfeld befinden und wenn wir uns verdeutlichen, dass wir hier sowieso von sideloaded Apps sprechen, die vielleicht einfach über ein Skript installiert werden, dann ist es, glaube ich, auch relativ einfach zu sagen, okay, im Zuge der Installation von dieser sideloaded App lege ich an eine ganz bestimmte Stelle, nämlich an diese hier, meine DLL und dann läuft das Ganze auch. Registrieren muss ich es halt noch. Genau, aber das kann ich ja auch über ein Shell-Skript machen. Also von daher ist es dann vielleicht gar nicht so kompliziert, wie es jetzt auf den ersten Blick wirken mag. Weil wir ja im Unternehmenskontext sind, wo, wie gesagt, sowieso andere Spielregeln gelten. Gut, jetzt würde ich sagen, auf geht's in die Demo. So, wir sind im Visual Studio und wir legen einfach mal ein neues Projekt an. Und ich habe ja gesagt, was wir als allererstes mal brauchen, ist ein App-Projekt. Ist ja auch vollkommen logisch. Wir sprechen hier natürlich von Windows-Apps. Und ich nenne die jetzt mal My Brokered App. Und zusätzlich zu dieser Brokered App, habe ich ja gesagt, lege ich noch eine Library an. Und die Library, die ich hier einfach anlege, die ein bisschen Logik enthalten soll, das ist jetzt keine Library, die sich hier aus dem Bereich der Windows-Apps kommt, sondern das ist eine Library, die einfach eine ganz klassische Desktop-Library ist, eine Class-Library hier. Und ich nenne die auch mal Classic davor. Classic Class Library. Damit wir wissen, dass es eben eine ganz normale Library ist. Und die, wenn wir uns die Properties angucken, sehen wir, Target Framework ist .NET 4.5. Also wirklich eine ganz klassische Lib. Und wenn wir jetzt versuchen würden, die hier mal zu referenzieren, direkt aus der App raus, dann würden wir feststellen, dass das gar nicht geht. Hier. Funktioniert nicht. Weil wir für Windows Store Apps eben Libraries haben, die ein bisschen anderen Restriktionen unterliegen, logischerweise, weil wir im Bereich der Windows Store Apps ja normalerweise nicht das komplette .NET Framework zur Verfügung haben, sondern eben nur den Bereich des .NET Frameworks für Windows Store Apps. Und was wir uns jetzt aufbauen, ist praktisch genau die Kette, die ich vorhin schon im Screenshot gezeigt habe. Eine Brokered Component, die quasi als Wrapper dient, für diese Klasse Class Library und dann zusätzlich noch den Proxy, den wir dann aus der Brokered App referenzieren können. Als allererstes würde ich aber sagen, fügen wir hier mal ein bisschen Logik hinzu, damit wir auch was haben, was wir tatsächlich verwenden können in dieser Library. Und ich würde sagen, ich packe hier einfach eine Methode rein, die heißt, die sollen wir uns zurückliefern hier. Public String, Run Process. Und ich sag mal, die soll am Ende immer Hello, I'm done zurückliefern. Aber bevor sie das tut, soll sie im Idealfall natürlich noch einen anderen Prozess aufrufen. Und das machen wir über diesen Process Namespace, der sich in System Diagnostics befindet. Wir sagen hier process.start und wir nehmen hier wieder unsere Command Line, wie in den Beispielen vorher auch schon. So, genau. Soweit, so gut. Also, wenn wir diese Methode aufrufen würden, run process, dann würde die Command Line gestartet werden und ich würde zurückklicken, hello, I'm done. Wunderbar. Nun benötigen wir die sogenannte Brokered Component. Wo kriegen wir die Brokered Component her? Das ist eine Projektvorlage, die standardmäßig nicht mit Visual Studio 2013 installiert ist, die aber von Microsoft kommt und über die Visual Studio Gallery abgerufen werden kann. Das heißt, ich kann hier auf Online klicken, kann hier auf die Visual Studio Gallery gehen. Die Visual Studio Gallery ist so eine Art App Store für Visual Studio. Und ich kann hier einfach mal nach Brokered suchen. Oder nach Brokered Component. Und dann finde ich hier Brokered WinRT Component Project Templates. Und genau das lade ich runter. Und wie man sieht, ist das von Microsoft. Ist auch ganz gut bewertet. Und ich kann es jetzt doppelklicken, runterladen. Ich habe es schon runtergeladen, wie man im grünen Haken sieht. Und demzufolge kann ich jetzt auch hier meine entsprechenden Projekte schon hier mit in die Solution fügen. Ich füge hier einfach ein neues Projekt hinzu. Und zwar durchsuche ich meine Templates einfach mal nach Brokered. Und dann finde ich hier meine Brokered Windows Runtime Component und auch schon den Brokered Windows Runtime Proxy Stub. Beides werde ich benötigen. Ich nehme jetzt als erstes mal die Brokered Windows Runtime Component und die heißt hier Brokered Windows Runtime Component 2. Soll jetzt einfach mal so heißen, dann erkennen wir sie wenigstens wieder. Okay. Und was ich jetzt hier tue, ist folgendes. Ich referenziere aus dieser Brokered Windows Runtime Component einfach mal meine Classic Glass Library. Das heißt, ich füge hier eine Referenz hinzu auf meine Classic Glass Library. Und ich kann natürlich dann in dieser Klasse der Brokered Windows Runtime Component, wir sehen hier, da ist ganz normal auch C-Sharp drin zu finden. Ich kann dann hier jetzt, wenn ich wollte, könnte ich auch hier schon den System Diagnostics Namespace einbinden. Das mache ich jetzt aber mal nicht, weil ich, wie schon gesagt, denke, dass es realistischer ist, dass man schon auf eine bestehende Library zugreifen will. Was ich jetzt natürlich tun muss, ist noch irgendwie die Logik von den referenzierten Libraries hier zur Verfügung stellen. Und dazu mache ich hier einfach mal eine Methode. Classic lib. Und in dieser Methode instanziere ich einfach mal die Klasse 1. War klar, ist gleich Classic Class Library. Und Class 1. New vielleicht noch davor. Und dann kann ich hier sagen, okay, das will ich ausführen, nämlich dieses Run Process. Und natürlich nehmen wir das dann auch gleich als Rückgabewert. Also, was haben wir hier? Wir haben unsere Brokered Windows Runtime Component, in der wir eine Instanz von der Class 1 erzeugen. Und in der Class 1 gibt es eine Methode, die heißt RunProcess und die wiederum ruft eben die Command Line auf. Von daher erstmal kein Hexenwerk. Was wir jetzt gebaut haben, ist de facto ein Wrapper um die Classic Glass Library. Wie schon mehrfach erwähnt, wir könnten auch hier direkt in der Brokered Windows Runtime Component auf den System Diagnostics Namespace zugreifen und hätten hier das komplette .NET Framework zur Verfügung. Ich denke nur, dass der Fall, den ich jetzt hier mache, wesentlich realistischer ist. So. Diese Brokered Windows Runtime Component ist noch nicht das, was wir letztendlich referenzieren wollen aus unserer Brokered App. Dazu benötigen wir noch den Proxy. Und das fügen wir jetzt nochmal hinzu, das Proxy-Projekt. Und wir finden hier den Brokered Windows Runtime Proxy Stub. Und wir belassen auch hier mal den Namen einfach so, wie er ist. Und das Schöne ist, dass wir den tatsächlich nur anlegen müssen. Letzten Endes müssen wir da drin überhaupt nichts codieren. Manch einer wird erschrecken, wenn er hier feststellt, oh mein Gott, das ist ja C++. Wie gesagt, keine Notwendigkeit für uns hier Code zu schreiben, der macht alles automatisch. Der muss jetzt eigentlich nur wissen, für welche Brokered Windows Runtime Component er eigentlich der Proxy sein soll. Und dazu müssen wir Referenzen hinzufügen. Das geht, indem wir hier einfach mal die Properties öffnen und sagen, bitteschön Referenz hinzufügen. Und zwar natürlich eine Referenz auf die Brokered Windows Runtime Component 2. Das ist die in unserer Solution hier ist. Und damit haben wir jetzt quasi eine durchgehende Kette von der Classic Glass Library, die referenziert wird von der Brokered Component und die wiederum wird referenziert von dem Proxy. Jetzt können wir im nächsten Schritt diesen Proxy aus unserer Brokered App referenzieren und dann funktioniert eigentlich auch schon fast alles. Ich habe vorhin schon gesagt, dass der Output vom Proxy auf dem System, auf dem letzten Endes die ganze App laufen soll, registriert sein muss. Das kann man machen, habe ich auch schon erwähnt, über den RackServer32-Befehl. Für Entwicklungszwecke ist es aber wesentlich einfacher, einfach zu sagen, hey, ich möchte, dass dieses Projekt selbst dafür sorgt, dass der Output immer entsprechend referenziert wird. Also sage ich hier, unter den Configuration Properties, wir sind nur, um Kontext zu geben, in der Properties Page von dem Proxy-Projekt, sage ich hier einfach Register Output Yes. Und damit sorgt Visual Studio automatisch dafür, dass wann immer hier gebaut wird und neuer Output entsteht, dieser neue Output auch registriert wird. Als nächstes würde ich sagen, machen wir mal die Kette noch gar durchgängig. Referenzieren wir nämlich mal aus unserer Brokered App raus den Proxy. Ja. Windows Runtime Proxy Stub. Okay, ist referenziert. Und jetzt haben wir wirklich die Kette durchgehend vom Brokered von der Classic Glass Library ausgehend über die Brokered Component, über den entsprechenden Proxy Stub hin zur entsprechenden Windows Store App. So weit, so gut. Jetzt kommt aber die Einschränkung. Ich habe es vorhin auch schon erwähnt. Das Registrieren des Outputs wird nur dann funktionieren im Visual Studio, wenn Visual Studio als Admin gestartet ist. Um Visual Studio als Admin zu starten, müssen wir es natürlich mal schließen. Dazu speichere ich jetzt nochmal schnell alles, was ich hier so angelegt habe. Und dann rechts oben klicken und das Ganze zumachen. So, ich bin wieder auf den Desktop gegangen, um Visual Studio als Admin zu starten. Dazu mache ich einen Rechtsklick aufs Visual Studio Icon und sage dann hier mit einem Rechtsklick nochmal auf dem Kontextmenü Run as Administrator. Bei mir kommt jetzt die Abfrage, ob das tatsächlich passieren soll. User Account Control schaltet sich da ein. Wenn es bei Ihnen nicht kommt, liegt es wahrscheinlich daran, dass Sie sie deaktiviert haben oder auf einen niedrigeren Security Level eingeschaltet haben. Und hier öffne ich jetzt mein My Brokered App Projekt erneut und kriege natürlich alles genauso angezeigt wie eben. Hier oben sehe ich auch, dass ich hier als Admin unterwegs bin. Und wir haben ja diese Sache mit dem Administrator damit dafür gemacht, dass der Output von diesem Windows Runtime Proxy Stub auch tatsächlich registriert werden kann. Und wir können das jetzt der Reihe nach einfach mal durchgehen. Wir können hier die Klasse Class Library bauen. Die wird natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich bauen. Da gibt es ja gar nichts, weshalb die nicht bauen sollte. Danach können wir die Brokered Windows Runtime Component bauen. Da gibt es auch nicht viel, was jetzt einen Grund liefern sollte, um nicht zu funktionieren. Und dann wird es immer ein bisschen spannend. Wir bauen die Windows Runtime Proxy Stub hier. Und sobald die gebaut ist, können wir dann auch anfangen, sinnvoll in der App zu arbeiten. Das ist ganz wichtig. Also man muss diesen Proxy Stub erst arbeiten, um dann auch die bauen, um dann auch in der Brokered App tatsächlich volle IntelliSense-Unterstützung zu kriegen, die wir natürlich wollen. Und in der Brokered App machen wir jetzt genauso wie im vorherigen Beispiel eigentlich einfach nur mal einen Button rein, auf dem wiederum Klick draufsteht und der kriegt dann den Klickhändler und wenn ich da draufklicke, dann möchte ich eben dafür sorgen, dass meine Brokered Windows Runtime Component genutzt wird und dass davon die Klasse instanziert wird und dass in dieser Klasse, schauen wir nochmal rein, dann eben die Run-Klasse Clip ausgeführt wird. Das heißt, was wir hier machen, ist einfach nur, wir rufen halt die Methode auf, die uns der Broker zur Verfügung stellt. Vielleicht ein kleines Wort noch zum Broker. Diese Brokered Windows Runtime Components, deren Klassen müssen, wenn sie aus Windows Store Apps erreichbar sein wollen, dann müssen die natürlich public sein, aber auch sealed. Ganz wichtig. Das ist eine Einschränkung, die auch für ganz normale Windows Runtime Components gilt. Das ist einfach eine Vorgabe, an die wir uns halten müssen. Okay. Hier waren wir in dem Button-Click-Händler und was wir jetzt machen ist, wir legen hier auch nochmal eine Klasse an und zwar diesmal vom Typen Brokered Windows Runtime Component 2.class und sagen jetzt hier, bitteschön, führ mal bitte die Klasse Clip aus. Okay. Und nur für den Fall, dass jemand jetzt sagt, okay, das ist ja jetzt aber ganz schön kompliziert, nochmal die Zusammenfassung. Wir haben jetzt aus der App raus den Proxy referenziert. Dadurch ist es uns möglich, auf die Klassen der Brokered Windows Runtime Component zuzugreifen. Und genau das machen wir jetzt. Und in der Brokered Windows Runtime Component selbst können wir eigentlich schon das komplette .NET Framework adressieren. Aber was wir gemacht haben, wir haben es noch eine Stufe realistischer gemacht. Wir referenzieren darin jetzt eine bestehende Class Library, nämlich in meinem Fall hier die Klasse Class Library, eine .NET 4.5 Library, in der dann wiederum eine Methode zu finden ist, die die Command Line aufruft. Die Methode schauen wir uns jetzt nochmal kurz an, damit wir auch wissen, ob die wirklich was tut, ob wir schon alles implementiert haben. Gehen wir hier nochmal rein und wir finden, okay, ja, hier ist der Aufruf. Und danach kriegen wir dieses Hello, I'm done zurück. Und weil wir dieses Hello, I'm done zurückkriegen, wollen wir natürlich auch mal irgendwie ausgeben, dass wir dann durch sind. Und das machen wir hier wieder, indem wir einfach hier eine Ausgabe hinzugeben. Sagen, der Return-Wert oder besser die Message kriegen wir hier als Rückgabewert von dem Run-Classic-Lib. Das gibt einen String zurück. Und ich sag hier natürlich dann, dass ich hier einen neuen Message-Dialog möchte. Und dieser Message-Dialog soll als Nachricht natürlich die Message bekommen. Und dann rufen wir Show Async darauf auf. Genau. Und Message-Dialog befindet sich in Windows UI Pop-Ups. Was wir jetzt auch hinzugefügt haben. Gut, jetzt führen wir das Ganze doch mal aus und dann schauen wir mal, ob das auch funktioniert. Also, Feuer frei. Die App wird gebaut. Und die App wird ausgeführt. Und wir schauen mal, was passiert. Und wir stellen fest, nix. Programm abstürzt. Und der Hintergrund ist, dass wir noch einen Schritt nicht gemacht haben. Und zwar haben wir zwar hier im Visual Studio alles schön verdrahtet, aber zur Ausführungszeit möchte natürlich meine App wissen, wo denn eigentlich auf dem System die notwendige DLL zu finden ist. Also wo ist eigentlich die Brokered Windows Runtime Component zu finden? Und das haben wir der App noch nicht gesagt. Und wir können das der App sagen, indem wir eine Erweiterung, die ich vorhin schon genannt habe, im App-Manifest hinzufügen. Und dazu machen wir das App-Manifest einfach mal auf. Hier, View Code. Wir müssen hier tatsächlich ein bisschen XML reinpacken. Und das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Im Prinzip ist es genau das XML, das wir gerade auch auf dem Screenshot gesehen haben. Werde ich auch gleich mal reinkopieren. Und dann werden wir nur die Dinge anpassen, die wir tatsächlich anpassen müssen. Und ich packe das jetzt hier einfach mal rein. Letzten Endes könnten wir das natürlich auch alles Schritt für Schritt manuell machen. Wir würden, keine Sorge, wir würden auch hier IntelliSense-Unterstützung kriegen. Nur ist es so, dass es natürlich viel einfacher geht, wenn man sich den Schnipsel einfach mal aufhebt. Und wir packen den einfach hier quasi unter den obersten Knoten, diese Extensions. Okay, ich gehe das mal Schritt für Schritt durch. Wir müssen die Kategorie der Extension immer auf Windows Activatable Class in Process Server lassen. Das ist mal Standard, nichts dran ändern. Das Ganze nennt sich immer, also der Pfad heißt immer clr-host.dll, auch ganz wichtig für den In-Process-Server, nie ändern. Das Einzige, was wir ändern müssen, sind zwei Punkte. Zum einen die Activatable Class ID. Die nehmen wir, je nachdem wie unsere Brokered Windows Runtime Component halt benannt wird und wie auch die Klasse heißt. In unserem Fall stimmt es fast überein, wir brauchen hier nur eine 2. Unser Projekt heißt ja Brokered Windows Runtime Component 2 und unsere Klasse heißt Class. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig kreativ hier an der Stelle, aber letzten Endes finden wir das hier an der Stelle eben genau so wieder und müssen das genau so angeben, dass das dann letzten Endes auch aufgerufen werden kann. Dann müssen wir Threading Model, können wir auf den Defaults belassen. Was wir noch ablegen müssen, und das ist ganz, ganz wichtig, ist der Desktop Application Path. Und das ist vermutlich das, was den meisten Kopfschmerzen hier bereiten wird. Denn wir müssen hier an der Stelle sagen, an welcher Stelle letztlich die Brokered Runtime Component liegt auf dem System zur Laufzeit. Und das ist eventuell natürlich ein anderer Pfad als zur Entwicklungszeit. Vielleicht möchten wir zur Laufzeit die entsprechende Datei im C:\myComponents-Folder haben oder vielleicht auch irgendwo in einem Programme-Folder, je nachdem, wo man es eben haben möchte. Wichtig ist nur, dass der Pfad hier richtig angegeben sein muss. Und zum Entwicklungszeitpunkt tun wir uns da natürlich wahnsinnig leicht, weil wir einfach sagen können, hey, wir schauen einfach mal, wo denn eigentlich der Output standardmäßig hingelegt wird von der Brokered Windows Runtime Component. Und der Standard-Output ist halt, wenn wir hier einfach mal auf den Internet Explorer gehen und dann Bin Debug wählen, dann haben wir hier eigentlich genau das Verzeichnis, um das es geht. Hier liegt das WinMD-File und das ist das, was wir dann letzten Endes auch brauchen und wo wir natürlich, wo auch alles liegen sollte. Genauso wie wir natürlich hier auch die DLL der Class Library brauchen. Das heißt, das hier ist der richtige Pfad und hier liegt alles, was für uns notwendig ist, ganz wichtig. Und deswegen können wir diesen Pfad hier 1:1 reinsetzen. Das heißt, wir haben hier einfach mal, ich mache es mal hier Vollständigkeit halber, so dass man es auch komplett sieht, ein bisschen kleiner. Das ist jetzt einfach mal der Pfad, den ich hier gesetzt habe. Und jetzt sollte eigentlich alles auch reibungslos laufen. Probieren wir es nochmal. Okay, hier ist die Brokered App offen. Ich drücke auf Klick. Und es funktioniert. Wunderbar. Wir kriegen die Nachricht, dass er durchgelaufen ist, und wir sehen auch auf der linken Seite ist die entsprechende Box aufgegangen. Und damit haben wir jetzt eigentlich folgenden Beweis angetreten. Wir können bestehende Libraries problemlos mit einem gewissen Mehraufwand, aber eigentlich problemlos aufrufen aus Windows Store Apps. Und das ist was, was in Unternehmen natürlich wahnsinnig wichtig ist, weil, wie schon am Anfang verkündet, in Unternehmen ist es gang und gäbe, dass Lösungen, interne Lösungen über mehrere Jahre entwickelt werden, vielleicht wahnsinnig viel Investment reingeflossen ist, und man möchte natürlich die bestehenden DLLs und die bestehenden Libraries einbinden können in neue Apps. Und das ist jetzt über diese Windows Runtime Brokered Components möglich. Genau. Jetzt wird man sich natürlich die Frage stellen, okay, wie schaut eigentlich das Debugging aus? Ist ja schön und gut, wenn wir hier wunderbar Brokered Components bauen können, aber ich möchte das Ganze vielleicht auch mal debuggen. Kann ich denn so eine Brokered Component debuggen? Und ich würde sagen, das probieren wir auch einfach aus. Wir gehen hier einfach mal in meine Classic Class Library, und an der Stelle, wo hier Process Start aufgerufen wird, setze ich einfach mal einen Breakpoint, und wir führen das Ganze nochmal aus und schauen mal, ob wir in den Breakpoint reinlaufen. So. Und wenn ich jetzt Klick drücke, wird man feststellen, hey, Prozess wurde gestartet, wunderbar, ich habe auch die Nachricht, dass alles erfolgreich ist, aber mein Breakpoint wurde nicht erreicht. Woran liegt's denn? Und der Hintergrund ist eigentlich recht einfach. Es hat deswegen nicht funktioniert, weil wir uns wieder vor Augen halten müssen, dass natürlich der Prozess, in dem jetzt diese Classic Class Library ausgeführt wird, ein anderer Prozess ist als der, den wir standardmäßig debuggen. Nämlich standardmäßig debuggen wir ja die MyBrokered App in Visual Studio. Das heißt, wir müssten dem Debugger in Visual Studio manuell sagen, dass er noch einen anderen, weiteren Prozess debuggen soll. Das können wir natürlich problemlos tun, indem wir hier den Debugger an den weiteren Prozess attachen. Das machen wir jetzt mal, und wir müssen natürlich sicherstellen, dass wir den richtigen Zeitpunkt erwischen. Und der richtige Zeitpunkt ist, wenn New aufgerufen wurde auf die Brokered Windows Runtime Component. Also ungefähr danach. Demzufolge setzen wir den Breakpoint einfach mal hier rein. Wir haben ja gelernt, dass zu dem Zeitpunkt der neue Prozess entstanden sein sollte, und wir müssen dann eigentlich nur noch rausfinden, welcher Prozess der richtige ist, an den wir uns attachen müssen. Ich führe das Ganze jetzt einfach nochmal aus mit dem Breakpoint hier auf an der hoffentlich richtigen Stelle. Ich mache das jetzt auch mal im Splitscreen, sehr empfehlenswert, dann sehen wir nämlich, was hier auch tatsächlich vor sich geht. Und wir laufen natürlich mit dem Klick hier erstmal in diese Brokered Windows Runtime Component rein, beziehungsweise in diese Clickhändler rein, wo der Brokered Windows Runtime die Class hier instanziert wird. Und wir wissen, okay, jetzt zu dem Zeitpunkt existiert der andere Prozess, und an den müssen wir uns jetzt ran attachen. Und beim Attachen ist es natürlich empfehlenswert, sich ein bisschen Gedanken darüber zu machen, welcher Prozess denn wohl der richtige ist. Der richtige ist vermutlich der mit der höchsten ID, der DLL-Host heißt. Wir wissen ja, dass der Prozess DLL-Host heißen muss. Heißt immer so. Die Frage ist jetzt nur, welcher DLL-Host, wenn es mehrere DLL-Hosts gibt. Und in dem Fall ist es vermutlich relativ einfach, weil wir halt jetzt gerade sehr ausgeführt haben, und demzufolge, nachdem die IDs ja aufsteigend vergeben werden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es der DLL-Host mit der höchsten ID ist. Also in dem Fall der hier, den wir hier schon sehen. An den attachen wir uns jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass es der richtige ist. Wir werden es auch gleich sehen, ob es der richtige ist. Und falls es nicht der richtige ist, müssten wir vielleicht entweder mal einen anderen DLL-Host probieren, oder aber man schaut halt einfach mal mit einem Process Explorer oder so nach, welcher DLL-Host-Prozess jetzt der richtige ist, der hier quasi die Finger auf der entsprechenden Komponente hat. Also da gibt es Methoden, das rauszufinden. Ich glaube, es wird jetzt ein bisschen zu tief angehen. Wir klicken hier einfach mal Attach. Und jetzt lassen wir das Ganze mal weiterlaufen. Und wir sehen, okay, wir sind im anderen Breakpoint auch tatsächlich gelandet. Das heißt, wir debuggen jetzt den anderen Prozess genauso, wie wir es natürlich auch wollten. Von daher, Debugging hier erfordert ein bisschen manuelle Arbeit, um eben den richtigen Prozess zu attachen. Es funktioniert aber grundsätzlich, und so ist es halt bei Interprozesskommunikation, dass man natürlich, wenn man einen anderen Prozess debuggen will, dass man den dann auch dem Debugger bekannt geben muss. Okay, und das Ganze können wir noch ausführen lassen und dann wird es auch funktionieren. Wunderbar. Okay, jetzt ist natürlich noch die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich hier mit einem anderen Prozess arbeite und Interprozesskommunikation betreibe und meine App schlafen legt, während eigentlich gerade der andere Prozess läuft. Das heißt, ich feuere hier eine Anfrage auf den anderen Prozess, der dauert dann ein bisschen, beziehungsweise die Anfrage läuft eine Zeit lang, vielleicht weil jemand ein besonders aufwendiges Programmierkonstrukt eingebaut hat, so wie ich das jetzt hier mache, einfach mal ein bisschen zählen und dann wird es ein bisschen laufen und es könnte sein, dass ich mich während dieser Prozess im Hintergrund läuft, schlafen legt, das heißt in den Suspended-Modus gehe. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was dann eigentlich passiert. Dazu brauche ich jetzt auch nicht groß debuggen. Wir feuern das einfach nochmal los und wir werden feststellen, dass dieses Hello I'm Done ein bisschen später kommt und bevor das kommt, aber nachdem hier der Prozess angestoßen wurde, werde ich hier einfach sagen, dass die App sich schlafen legen soll. Okay, wir führen das Ganze mal aus. Und wir wählen hier natürlich wieder die Side-by-Side-Ansicht. Und ich klicke jetzt hier also einfach mal, um hier zum einen mal den Prozess zu starten, zum anderen aber auch, um hier dann eben einfach mal diese Endlosschleife zu triggern. Und ich kann dann hier den Lifecycle-Events sagen, sobald ich geklickt habe, dass ich die App bitteschön suspenden möchte. Das gehen wir jetzt einfach mal durch. Also, ich klicke. Wir sehen, okay, wir sind im Breakpoint. Wunderbar. Wir sehen, hier wurde der Prozess schon ausgeführt. Ich suspende jetzt die App. Die App ist also jetzt suspended. Wir sehen, dass hier alles ein bisschen ausgegraut wird. Und hier ist erstmal nichts zu sehen. Ich kann die App auch komplett wegpacken. Krieg davon nichts mehr mit. Und sobald ich dann jetzt sage, okay, jetzt möchte ich die App aber wieder resumen, ein paar Sekunden später, sehe ich dann eben, hey, die Message kam an. Interessant. Das heißt also, es ist durchaus möglich, auch Apps, die sich im Suspended-Modus befinden, noch auf Input von dem Prozess reagieren zu lassen. Das ist vielleicht ganz spannend. Also wenn man da gerade was angestoßen hat, dann besteht auch die Möglichkeit, hier noch das Ergebnis abzufragen. Im Falle von dem Modell mit dem Loopback, mit dem Network Loopback, ist genau das nicht möglich. Also da gehen die Anfragen natürlich verloren. Hier in dem Fall können die Anfragen erhalten bleiben. Gut, damit würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal in die Folien rein. Vielleicht nochmal als kleines Recap. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben eine Visual Studio App gebaut, die aus einem App-Projekt bestanden hat, logischerweise, das wiederum den Proxy referenziert hat. Dieser Proxy wiederum hat die Brokered Windows Runtime Component referenziert und da drin waren wir in der Lage, das komplette .NET Framework zu nutzen. In unserem Fall haben wir es genutzt, um eine weitere Library, die schon existiert hat, anzuzapfen, unsere Classic Class Library, die .NET 4.5 basierend war, und haben darin über den System Diagnostics Namespace einen neuen Prozess gestartet, nämlich unsere Command Line. Ganz wichtig, wir haben Visual Studio, um das Ganze zu ermöglichen, als Administratoren gestartet und haben unseren Proxy so konfiguriert, dass der automatisch sein Output auf dem System registriert. Das Ganze könnte man auch über REC Server 32 manuell machen. Wir haben Visual Studio als Admin gestartet und haben das entsprechende Projekt so eingestellt, dass es automatisch den Output registriert, was uns natürlich das Leben wesentlich erleichtert. Außerdem, ganz, ganz wichtig, haben wir das App-Manifest so angepasst, dass wir zum einen natürlich hier diese Extension eingetragen haben, zum anderen die Activable Class ID hier so angepasst haben, dass sie den Inhalt unserer Brokered Component widerspiegelt, beziehungsweise die Benamung davon. Und wir haben natürlich angegeben, wo auf dem System, und das ist ganz, ganz wichtig, wo auf dem System eigentlich die Brokered Component zu finden ist. In unserem Fall ist es einfach der Output-Folder gewesen von diesem Brokered Component-Projekt. Das kommt aber dann ganz stark darauf an, wo man es denn letzten Endes auf dem installierten System haben will. Das, was wir gemacht haben, ist für Entwicklungszwecke super. Letzten Endes ist es aber im Produktiv Environment wahrscheinlich eher anders. Da wird immer wahrscheinlich einen anderen Pfad wählen. Letzten Endes müsste man dann den eben in die App reinschreiben. Gut. Debugging haben wir uns auch angeguckt, haben wir gesehen, okay, wir müssen zusätzlich hier noch einen Prozess attachen, dass das auch wirklich alles wunderbar funktioniert. Und im direkten Vergleich zu den Network Loopbacks fällt vielleicht Folgendes auf. Wir haben bei den Network Loopbacks, die wir im vergangenen Modul behandelt haben, ein klassisches Webservice-basiertes Programmiermodell, würde ich sagen, also WCF oder REST oder irgend sowas, wo wir dann mit JSON in oder vielleicht auch XML arbeiten können. Wir haben es jetzt mit JSON gemacht oder einfach nur mit Strings. Das ist für den jemanden, der sehr viel mit Client-Server-Kommunikation arbeitet, natürlich was, was einem bekannt vorkommt. Bei den Brokered Components ist es so, dass da das WinRT-Programmiermodell dahinter liegt. Das heißt, wer schon in der Vergangenheit Windows Runtime Components geschrieben hat, für den ist es wahrscheinlich relativ problemlos möglich, auch Brokered Windows Runtime Components zu schreiben. Das Programmiermodell dahinter ist das gleiche, das fühlt sich alles irgendwie richtig an und man hat eine super duper IntelliSense-Unterstützung und ist alles irgendwie so, dass man denkt, hey, ja, eigentlich will ich so programmieren, es ist super leicht. Beim Network Loopback ist es wichtig zu wissen, dass der Dienst, der im Hintergrund läuft, natürlich immer laufen muss. Das heißt, der wird hier nicht explizit angestoßen, sondern man geht davon aus, dass man auf seinem Client schon einen Dienst hat, der läuft und den will man eigentlich nur dann über die App triggern. Im Fall der Brokered Components ist es so, die werden eben dann gestartet, wenn sie benötigt werden. Das heißt, sobald die benötigt werden, wird da ein neuer Prozess gestartet und auch erst dann, ganz interessant. Wir haben es bei den Network Loopback Szenarien uns nicht explizit angeguckt, aber die Callbacks kommen im Falle von pausierten Apps, also im Suspended-Status, nicht mehr an. Im Falle von Brokered Components kommen die an. Haben wir gesehen, dass da also die Message auch noch ankommt, wenn wir die App eigentlich schlafen gelegt hatten. Damit bin ich auch schon durch mit dem zweiten Modul. Ich finde diese Brokered Windows Runtime Components wahnsinnig spannend. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit für Unternehmen, existierende Libraries einzubinden. Vielleicht noch ein Stückchen komfortabler als der lokal laufende Service. Natürlich mit dem kleinen Haken, dass man hier quasi zusätzlich zur App noch was zusätzlich installieren muss, weil ja, wie gesagt, die Brokered Component nicht Bestandteil des App-Packages ist. Ganz wichtig. Das heißt, man muss sich darauf einigen, wo auf dem Zielsystem die dann liegen soll und muss diesen Pfad dann eben in dem App-Manifest angeben. Ich denke, das ist wahrscheinlich die größte Stolperfalle, die es hier gibt und natürlich auch registriert haben. Und was wir jetzt als nächstes noch angucken, ist mal ein ganz kurzer Einblick dahingehend, wie Sideloading eigentlich realisiert wird und das folgt im vierten Modul. Bis dahin.